Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich grüßen, einmal hier im Gemeindesaal, aber natürlich auch an den Geräten, den Computern und den Telefonen. Schön, dass wir heute Abend zusammenkommen dürfen unter dem Wort unseres Herrn. Wir werden uns heute Abend beschäftigen mit dem Samuel, werden da expresses verbis auf zwei Texte gucken halt und wir werden damit eine neue Einheit beginnen zum Thema Propheten. Ich werde gleich im zweiten Punkt so ein bisschen erklären, was auf uns zukommt halt, warum ich die Dinge so gesetzt habe, wie ich sie gesetzt habe. Wie gesagt, heute Abend Einstieg mit dem Samuel. Vorweg immer wieder der Hinweis für die Geschwister aus dem Internet, wer gerne da die Skripte haben möchte vorab. Man kann sich natürlich auch direkt von der Homepage natürlich runterladen, aber man kann sie auch zugeschickt bekommen über E-Mail oder auch über Brief. Frau Gesser macht das auch am Dienstag immer noch. Der bitte eben ans Büro wenden. Ja, Samuel. Spannender Prophet, ganz spannender, ich habe nur spannende Propheten dabei heute, also das muss man sagen, alles was kommt, aber ganz toller, wunderbarer Mann und wir wollen als Text hören von seiner Berufung, das ist dann auch heute Abend so ein bisschen Thema, wir werden, das darf ich vielleicht vorwegnehmen, in all den 10 anstehenden Einheiten immer wieder gucken, so auf einzelne Elemente des Prophetenamtes. Also ich werde jetzt nicht einsteigen gleich nach der Andacht so mit einer Erklärung, was ist das Prophetenamt und euch dann so eine Definition geben und dann hättet ihr oder sie das alles verstanden. Das werde ich ganz am Ende der Einheit machen, nachdem wir so Stunde für Stunde so einzelne Elemente jemals betrachtet haben, dass wir dann gucken und dann so finden, was ist eigentlich ein Prophet, was macht Prophetie aus, wo sind wir dort? Und da werden wir heute, wie gesagt, uns in besonderer Weise dem Thema Berufung zuwenden. Und da habe ich eben auch den Text mitgebracht, wie eben dieser Prophet berufen wird, noch als ganz, ganz junger Mensch. Ich lese uns aus dem 1. Samuel-Buch aus dem Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrenwort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Es begab sich zu derselben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes aber war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er beantwortete, sieh, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr, trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewehrt hat. Darum habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern immer da. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Haus des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese neue Bibelstundeneinheit, die du uns schenkst. Auch Dank sagen für diesen Text heute Abend, wenn wir auf den Samuel schauen. Wir wollen dich bitten für die Andacht, aber auch für die ganze Stunde, für die Wortbetrachtung, aber eben auch für die ganze Einheit und deinen Segen. Ich möchte dich bitten, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, in sein Leben hinein, in seinen Glauben, dass er etwas mitnehmen kann, eben aus diese Einheit, aber auch aus dem heutigen Abend, Herr, dass das passiert und gelingt. Dazu brauchen wir deinen Segen, dazu brauchen wir dein Geleit und Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir alle miteinander bitten, segne du selber, reden und hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Dieser Text ist mir sehr nahe und ich habe über unterschiedlichste Dinge hier in diesem Text schon gepredigt oder auch Bibelstunden gehalten. Also schon der Beginn im ersten Vers halt, das Herrenwort war selten geworden. Also das ist ein ganz toller Hinweis in diesem Text. Es gibt eben unterschiedliche Zeiten des Wortes Gottes. Es gibt Zeiten, wo das Wort Gottes sehr stark ist, wo der Herr sehr stark und intensiv redet halt. Aber es gibt auch Zeiten, wo es selten geworden ist. Wenn die Leute so verderbt sind wie zu zweiten Elis, dann zieht Gott sich zurück einfach, dass Dinge noch nicht da sind. Und auch wie Menschen das Wort Gottes verstehen, obwohl sie klar angesprochen sind halt. Auch dass Samuel hier dreimal gerufen wird, ist was ganz Besonderes halt, bis das schließlich verstehe. Das ist ja auch so ein wichtiger Hinweis, wovon die Bibel auch immer wieder spricht, halt dreimal ergeht zu der Ruf, bis man es dann versteht oder eben nicht versteht halt. Und um diese Berufung, um diesen Ruf an Samuel soll es gehen halt, wenn wir einsteigen jetzt in dieses Gesamtthema Propheten, wollen wir heute eben gucken auf das, was passiert mit so einem Propheten, dass er eben nicht Prophet ist aus sich selbst heraus, sondern dass ein Prophet berufen wird. Und auf diese Berufung wollen wir heute schauen. Und ich möchte 5 Punkte aus diesem Text rausgreifen, die hier gesagt werden über Samuel, was ihn ausmacht, aber die symptomatisch sind für den gesamten Prophetendienst. Ich sagte ja, wir werden jetzt Stunde für Stunde so einzelne Dinge zusammentragen halt. Und das, was diese Stunde eben so als ganz Wichtiges für einen Propheten gesagt wird, ist und über den prophetischen Dienst, dass es eben aus der Berufung Gottes erwächst, dass der Herr beruft und das in den Dienst stellt. 5 Punkte zu der Berufung Samuels. Erstens, der berufene Samuel wird persönlich angesprochen. Zweitens, der berufene Samuel ist ein schwacher Kandidat. Drittens, der berufene Samuel stellt sich zur Verfügung. Viertens, der berufene Samuel erkennt die Verdorbenheit der theologischen Elite. Und fünftens, der berufene Samuel hat Angst, die Gerichtsbotschaft anzusagen. Das erste, der berufene Samuel wird persönlich angesprochen. Das ist nicht nur bei Samuel hier in dieser Geschichte so, dass er persönlich angesprochen wird. 3-mal muss Gott ihn rufen und diese Geschichte wird ausführlichst erzählt. Das finden wir bei einigen Prophetengeschichten einfach, dass es wirklich sehr, sehr detailliert erzählt wird, wie hat diese Berufung stattgefunden. Vieles andere wird dann häufig so ja, holzschnittartig erzählt, aber die Berufungen werden häufig sehr, sehr detailliert beschrieben halt. Also nicht nur hier bei Samuel denken wir an Abraham, die Berufung in Ur in Chaldea. Abraham gilt auch als Prophet. Mose, der größte aller Propheten, die Berufung dort am brennenden Dornbusch mit all dem, was in dieser Berufung passiert, nicht nur die Dienststellung eines Mannes, auch die Offenbarung des Wortes Gottes, dass Gott sagt, ich bin des Namen Gottes, dass ich Jahwe bin, halt, dass Gott es ihm so offenbart, halt etwas ganz, ganz Entscheidendes. Jesaja, diese Thronvision, also diese Dinge, die wir dort lesen in den Berufungsgeschichten, die haben häufig ganz, ganz viel Theologie in sich. Das ist etwas ganz Interessantes in der Bibel, das zu sehen und dann einfach auch mitzubekommen, was in diesen Berufungsgeschichten drinsteht, die häufig sehr, 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 sehr lang und sehr intensiv sind. Auch hier, wie gesagt, in dieser Samuel-Geschichte halt, der persönliche Ruf, den er erst nicht versteht, den er nicht annehmen kann, mit dieser detaillierten Beschreibung dieser Szene dort im Heiligtum, das ist ja auch ganz interessant, er schläft im Heiligtum, also ganz nah bei Gott, ganz nah an der Lade dran und trotzdem begreift er es noch nicht, was dort passiert, aber er erlebt den persönlichen Anruf des lebendigen Gottes, er hört seinen Namen und es ist ganz klar, es geht um ihn. Und obwohl er noch sehr jung ist, kann er das letztlich im dritten Anlauf dann auch verstehen. Aber es ist eben so, dass er persönlich angesprochen wird. Das ist etwas ganz Wichtiges für das prophetische Amt halt. Und jetzt gucken wir in dieser Einheit nicht nur auf das, was jetzt, ich sag mal, Prophetie angeht, sondern indem auch wir auf Propheten schauen, schauen wir auch das, auch was letztlich heute prophetisches Amt, beispielsweise im Pastorendienst ist. Wenn dann Pastoren den Dienst antreten, ist das auch das Erste und Wichtigste für einen Pastor, für einen Diener am Wort Gottes, dass er persönlich berufen ist, dass er eben nicht aus sich selbst heraus Pfarrer wird, weil irgendeine Kirche oder eine Gemeinde so horrende Gehälter bezahlt oder weil das so wunderbar ist, weil man sich da politisch verwirklichen kann mit seinen gesellschaftlichen Ideen. Wenn man dann nämlich eine halbe Stunde auf der Kanzel steht, da widersprechen die Leute ja nicht und das gibt es also Leute, so werden zum Teil Leute Pfarrer und Pastoren. Was ihnen wichtig ist, nein, der Dienst am Wort, die Ausrichtung des Wortes, da werden wir später noch zu kommen, das auch Teil des Prophetenamtes ist, geschieht
auf die persönliche Berufung Gottes. Er setzt ins Amt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Er beruft. Ich sage das ja auch immer wieder, wenn ich von Leuten gefragt werde, ja, wir wählen jetzt einen neuen Pfarrer oder einen neuen Prediger. Ich sage immer, fragt die Leute erstens nach ihrer Wiedergeburt und zweitens nach ihrer Berufung von Gott. Und wenn sie da irgendwie ein bisschen wackeln bei der Antwort, gar nicht mehr weitersprechen, dann taugen sie nichts, dann ist das nicht richtig. Denn das ist entscheidend. Das muss ein Prediger des Wortes Gottes tun, das muss ein Prophet tun natürlich. Er muss persönlich angesprochen und persönlich berufen sein. Das ist das Erste, was wir hier lesen und lernen dürfen aus der Berufung Samuels, was ein Prophet angeht. Halt, er muss persönlich angesprochen, er muss persönlich berufen sein, ganz persönlich von Gott angesprochen. Zweitens, was wir aus dieser Berufungsgeschichte Samuels lesen, er ist ein schwacher Kandidat. Der berufene Samuel ist ein schwacher Kandidat. Der ist theologisch schwach, ist er noch klein, ist er noch ein ganz kleiner Junge. Der rafft das noch nicht, was hier passiert. Das ist zu groß für ihn, aber auch das ist so etwas, egal wie weit auch ein Prophet ist, er versteht es letztlich nie. Und es sind allesamt schwache Kandidaten, die unser Herr und Heiland in seinen Dienst ruft. Die mögen gewisse Stärken haben in der Kraft Gottes, aber im letzten Endes sind es immer alles nur schwache Kandidaten, die dann auch noch Hilfe von anderen brauchen, die von Gott zugerüstet werden müssen, die es erklärt bekommen hat. Weil es eben Menschen sind, sind sie schwach. Wenn wir denken an Jona, er ist auch ein schwacher Kandidat, der ist theologisch zwar ziemlich gewitzt, der hat auch eine Menge schon verstanden, aber der ist schwach im Gehorsam, der läuft weg, als er den klaren Befehl bekommt. Elia, der hat auch starke Stunden in seinem Dienst als Prophet, aber er hat auch Schwächephasen, wo er heulend unter dem Wacholderstrauch liegt und keine Lust mehr hat und aufgeben will, sterben möchte, halt auch schwacher Kandidat. Und wenn wir denken, jetzt David ist zwar kein Prophet gewesen, aber auch ein berufener Mann Gottes, ein König halt zu sagen, halt auch er, schwacher Kandidat, ob seiner Sündhaftigkeit halt, Petrus auch so ein schwacher Kandidat, zwar kein Prophet, aber ein Apostel halt. Also die berufenen Männer Gottes sind allesamt immer auch nur schwache Kandidaten. Das ist ganz wichtig, auch wenn man selber eine Berufung bekommt. Also wenn man den Ruf bekommt in den Dienst im Reich Gottes, dann ist eigentlich die Erkenntnis immer wieder wichtig, ich bin schwach. Wir wissen ja, die Berufungsgeschichte von Mose, die zieht sich ja 2. Mose 3 bis 4, Gott beruft ihn und er bringt dann die ganzen Ausreden. Ja, ich kann gar nicht reden, mir wird man nicht glauben, weil ich nicht intellektuell genug bin, halt nicht, ich weiß gar nicht, wer du bist, halt, und all diese Dinge, wenn man quasi sagt, ich habe nichts drauf, ich bin ein schwacher Kandidat. Ja, das ist auch richtig, aber Gott arbeitet eben gerade mit schwachen Kandidaten. Das ist eben so, weil er gar nichts anderes hat. Also wenn es darauf ankommen würde, dass die Propheten, dass die Priester, dass die Pfarrer, dass das alles jetzt die gewaltigen theologischen Eliten wären und dann auch noch, wer weiß, was für starke Glaubenszeugen halt, dann könnten wir einpacken, weil das keiner ist, weil sie allesamt nur Sünder sind. Aber das ist auch wichtig, Propheten sind schwache Kandidaten und deshalb gibt es auch in ihrem Dienst immer wieder Schwierigkeiten, Zweifel, Rückschläge halt. Das werden wir noch sehen, wenn wir die Propheten weiter besehen. Aber auch hier ist es so, da sehen wir die Schwachheit darin, der rafft überhaupt gar nicht, was hier passiert. Kann man sagen, ja, ist ja nur ein kleines Kind, halt, alle Dinge. Aber er begreift es nicht, obwohl er mittendrin ist und die Stimme Gottes hört. Er kann es erst noch nicht zuordnen. Er ist eben schwach. Drittens, was die Berufung Samuels auszeichnet und was den Propheten auszeichnet, der wirklich dann in den Dienst stellt, eben, dass er sich in den Dienst stellen lässt. Der berufene Samuel stellt sich zur Verfügung. Er versteht irgendwann, dass der Ruf an ihn ergeht, dass es er persönlich gemeint ist. Und dann ist die Entscheidung, die liegt bei dem Menschen, nehme ich den Ruf an oder verweigere ich den Ruf. Und das ist das, was einen Mann Gottes ausmacht, einen Propheten ausmacht, dass er ein Ja findet zur Berufung Gottes. Er hat klar gehört, was der Herr von ihm wollte, den Ruf in den Dienst und er findet ein Ja dazu. Rede, dein Knecht hört. Das Hören heißt nicht so viel wie, ich bin jetzt akustisch bereit, die Worte aufzunehmen, die du sagst, sondern ich bin auch gehorsam. Du kannst jetzt mit mir machen, was du willst. Dieses zu sehen einfach, ja, diese Bereitschaft, sich zur Verfügung zu stellen. Bei Jesaja, bei der Berufung genau dasselbe. Herr, wen wollen wir senden? Sende mich. Ich stelle mich zur Verfügung, ich bin da, ich bin bereit zu gehen halt. Dass man nach dem Ruf in den Dienst sich zur Verfügung stellt und dass man sagt, ja, ich mache es. Wir wissen in der Bibel von Berufungen, wo Menschen es nicht angenommen haben, der reiche Jüngling, der eine Berufung bekommt, in die Nachfolge zu gehen und Nein sagt. Leute, die von Jesus hören, folge mir nach. Na, ich komme ja gerne, aber erst Mama und Papa beerdigen, erst den Vater beerdigen, all diese Dinge, wo eben Leute Nein sagen zu dem Ruf, den sie haben in den Dienst. Es ist mitnichten so, dass jeder, der einen Ruf in den Dienst hat, diesem Ruf auch nachkommt halt. Aber den wirklichen Propheten zeichnet das aus, dass er eben sich zur Verfügung stellt, ganz so wie das eben Samuel hier tut. Viertes, der berufene Samuel erkennt die Verdorbenheit der theologischen Elite. Das ist etwas, was im prophetischen Dienst im Alten Testament unisono für die Propheten wichtig war, dass sie erkennen, die hier eigentlich den religiösen Dienst tun sollten, die das Priesteramt innehatten, das Richteramt innehatten, das Prophetenamt, offiziell, die taugen alle gar nichts. Das ist eine Erkenntnis, die sich durchzieht. Also das ist bei Jeremia so. Das ist ja eine furchtbare Auseinandersetzung mit all diesen Propheten am Hof, die dem König da nach dem Munde reden halt, die Jeremia schlagen halt. Er steht im Konflikt und verflucht die zum Teil halt mit dem, was sie machen halt im Auftrag Gottes halt. Immer wieder dieser Konflikt mit dem theologischen Establishment. Elia gegen die Baalspriester, das sind die, die da am Hof Ansehen haben halt, durch die Isabel halt, ne, zu sagen halt, der Kampf gegeneinander, dieses richtige Aufeinandertreffen, also der lebendige Gott mit seiner Wahrheitsausrichtung, das sind ja Propheten, sie sagen das Wahrwort, auch darüber werden wir noch sprechen, halt zu sagen, kommt eben in Konflikt mit einer eingefahrenen Religiosität. Auch Elisa, der Prophet, über die werden wir auch noch sprechen, der brutale Konflikt gegen die Propheten, die vermeintlich in Lohn und Brot beim König stehen, die so das theologische Establishment sind, bei Jesaja, bei Hesekiel, da gibt es extra Worte über die falschen Propheten, über die falschen Priester, die Dienste tun, die nicht in Ordnung sind. Jesus, der ja König, Priester und Prophet ist, begegnet dem Hohepriester, dem obersten Repräsentant des Judentums. Und ich habe da am Sonntag darüber auch kurz gesprochen bei dem Gürtel, wie der sein Kleidungsstück zerreißt, sein Gewand und deutlich macht, Herr, ich bin ja nicht mehr Hohepriester. Und Jesus ist der Priester, ist der Hohepriester halt. Und der eigentliche Hohepriester ist es, der ihn zum Tode verurteilt halt, wegen Gotteslästerung. Das ist so der Konflikt, auf die Spitze geschrieben in Jesus Christus halt, wo dieser Konflikt gegeneinander steht halt. Und das muss Samuel auch hier erkennen. Er arbeitet für den Eli. Das ist eigentlich noch jemand, der einigermaßen in Ordnung ist, der das richterliche Amt und das priesterliche Amt vollzieht, aber dessen Söhne unglaublich verdorben sind und der eben nicht eingreift. Der ob der Familie das Religiöse schleifen lässt und deshalb ist das Wort selten geworden halt, der sich daran vergeht und dieses Urteil, was hier gesprochen wird über sein Haus, ist ein furchtbares halt, ne? Es wird keine Vergebung geben, egal welches Opfer gemacht wird, weil ihr euch da entsprechend versündigt habt, weil Eli dort einfach Fünfe hat gerade sein lassen halt, egal was ihr an Schlachtopfer, Speisopfer bringen werdet, es wird nicht funktionieren. Und das ist so eine Grunderkenntnis, das ist ganz spannend, dass es damit losgeht für eben den jungen Samuel. Also es geht jetzt nicht los bei seiner Berufung mit irgendwelchen Verheißungen, die man weiß, wie wunderbar sind. Und es geht mit knallharten Gerichtsworten los, dass gesagt wird, hier an meinem Haus sind die Dinge nicht in Ordnung. Und das ist immer wieder so ein alter Spruch, das Gericht beginnt am Hause Gottes. Wenn wir gucken auf die Reformation, da ging es auch erstmal nicht primär darum zu sagen, wir wollen von der Herrlichkeit des Evangeliums sprechen, sondern es war eine knallharte Kritik an dem, was am Haus Gottes nicht in Ordnung gewesen ist, mit dem, was falsch gewesen ist, damals in den Zuständen der katholischen Kirche. Und das wird man immer wieder erleben. Bei klarem, ich sag mal, bibeltreuen Dienst, bei klarem prophetischem Dienst wird man immer wieder mit der vermeintlichen theologischen Elite in Konflikt geraten, dass man immer wieder sagen muss, weil ihr euch entfernt habt vom lebendigen Gott, deshalb klagt euch der lebendige Gott an. Das ist ein Thema, was wir jetzt in allen Zeiten, wenn wir jetzt durchgehend finden, bei Jesaja, Jeremia, wenn ihr schon mal die Propheten durchgelesen habt, dann wisst ihr, das zieht sich über Kapitel. Also das sind Dutzende Kapitel im Alten Testament, die gerade einfach auch die falsche theologische Ausrichtung brandmarken halt, die dort sind und eben hier auch bei der Berufung Samuels halt, dass das für ihn klar ist, das ist mein Dienst, nicht, ich sag mal, den normalen religiösen Weg mitgehen, der hier vorgegeben ist im Hause Elis, sondern genau das Gegenteil dagegen zu setzen. Und ein fünftes, was der berufene Samuel hat, der berufene Samuel hat Angst, die Gerichtsbotschaft anzusagen. Das heißt hier im letzten Vers, Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Das ist eine Last. Auch darüber werden wir nochmal sprechen, über das Last des Propheten, die Last des Prophetenamtes auch. Das deutet sich hier an. Also wenn man denkt immer so Berufung, da hat man ja eher, was weiß ich, so die Dinge vor Augen, wie, oh, was ist das für eine Ehre, so nach dem Motto, ich bin berufen in die Fußballnationalmannschaft, jetzt bin ich was Besseres. Im Prinzip ist es eine große Belastung. Es ist was Schweres, was man zu tragen hat. Es ist natürlich eine große Ehre vor Gott, das ist gar keine Frage, aber in dieser Welt ist es schwierig, das umzusetzen, gerade auch vor dem Hintergrund des im Punkt 4 gesagten, halt, wenn man weiß, ich muss mich gegen das etablierte, eingefahrene wehren, halt. Ich muss mich dagegen stellen im Auftrag Gottes, weil Gott sagt, so wie es jetzt läuft, ist es nicht in Ordnung, dann weiß man, dass es Schwierigkeiten gibt. Und das ist immer wieder so gewesen, halt, dass die Propheten ob ihrer Botschaft ja, schlimme Widerstände erleben mussten, dass es immer wieder gegen sie ging, dass sie fast zerbrochen sind unter dem Last ihrer Amtes. Sie haben ja am Sonntag über Jeremia gehört, da werden wir auch nochmal gesondert drüber gucken, wenn wir dann über die Last gucken und über diese Dinge, auch die Ängste, die damit verbunden sind, auch späterhin, als Samuel schon gestandener Mann ist, als er dann David zum König salben muss. Er kriegt einen Auftrag, er muss ihn salben zum König halt. Aber er hat Angst vor Saul, er weiß, wenn er das mitkriegt, dann macht er mit dem Kopf kürzer halt. Ne? Und ich sag mal, in diesem Spannungsverhältnis findet prophetischer Dienst statt, dass er immer wieder auch am Rande, ich sag mal, dessen steht, dass es heißt, das hat für mich schwere Konsequenzen. Und das hat es für viele Propheten gehabt halt, die tatsächlich dann eben mit dem Leben bezahlt haben, für das, was sie getan haben. Auch Johannes der Täufer, zu sagen, er musste mit dem Leben bezahlen für das, was er gesagt hat, was recht ist und was unrecht ist, einfach zu sagen. Und da spielt es eben, weil es Menschen sind, die das Wort ausrichten, keine Maschinen, eben auch eine Rolle, dass Propheten auch Angst haben halt, die Gerichtsbotschaft weiterzugeben. Das 5 Punkte über die Berufung Samuels, die hier sehr deutlich werden, die aber sowohl für die Propheten, die wir auch in den nächsten Stunden betrachten werden, Bedeutung haben, aber auch für allen Dienst im Reich Gottes, wenn man berufen etwas tut, Bedeutung haben. Amen. Ich möchte kurz beten. Ja, lieber Herr Heiland, danke, dass du uns in wunderbarer Weise in diesem 3. Kapitel die Berufung Samuels noch einmal vor Augen gestellt hast, Herr. Danke, dass du damals im Alten Bund in besonderer Weise Propheten in den Dienst gerufen hast, Herr. Danke aber auch, dass du heute noch Menschen berufst, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, auch für unsere Berufung, die wir haben in deinem Reich, Herr, dass wir das immer wieder einfach auch lernen, dass nicht alles nur vergnügungssteuerpflichtig ist, sondern dass es eben auch Dinge von uns fordert, Herr, dass wenn wir berufen sind, dass wir uns zur Verfügung stellen müssen, aber dass wir dann eben auch mit Widerständen zu rechnen haben. Möchte ich bitten jetzt für den weiteren Verlauf dieses Abends um deinen Segen, dein Geleit, Herr. Amen. Ja, 2. Punkt. Heute Abend ist die kurze Übersicht über diese Bibelstundeneinheit. Ich darf euch und Ihnen sagen, also ich habe mich nicht ganz leicht damit getan, das so zu konzipieren, wie ich es konzipiert habe. Ihr und Sie seht jetzt nur so ein paar Namen, aber das hätte ganz anders aussehen können. Ich hatte erst gedacht, mach's den ganz großen Aufschlag, dann wären es aber 20 Stunden gewesen, nämlich dann, wenn ich auch noch die Propheten mitgenommen habe, hätte die so vor 1000 gewirkt hätten. Und da gibt es eine Menge Begründungen. Man könnte sagen, Abraham, wie gesagt, ist ein Prophet, Mose ist ein Prophet. Da könnte man vieles drüber sagen. Wie gesagt, Mose wird sogar als der Größte der Propheten bezeichnet halt. Aber weil sie noch vieles anderes sind, weil das sehr breit ist, habe ich mich jetzt beschränkt auf so einen Zeitraum von knapp oder gut 500 Jahren, das einzugrenzen, so, ich sag mal so, mit dem Beginn der Staatlichkeit und zum Ende, zum Auslaufen, das wir drin haben. Habe auch nichts aus dem Neuen Testament, sondern auf den Alten Bund mich dort beschränkt. Ich habe dann so die ersten 4 Einheiten konzipiert, so quasi vor den 3 großen Schriftpropheten. Also heute sprechen wir über Samuel, dann sprechen wir über den unbekannten Propheten halt aus 2. Könige 13, dann werden wir über Elia in der 3. Stunde und in der 4. Stunde über Elisa sprechen. Und dann kommen die ganz großen, eben die großen Schriftpropheten, wo wir ja nur auch so ganz große Bücher, lange, also intensive Bücher haben, über 40 Kapitel, 60 Kapitel bei Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Und dann werden wir zum Schluss dieser Einheit nochmal 3 kleinere Propheten, Daniel, der so ein bisschen so zwischen den 12 Propheten steht und den 3 großen, und dann Joel und Maleachi einfach betrachten. Das ist so die Konzeption nochmal, man hätte es anders machen können, aber schon 10 Stunden ist auch schon umfänglich halt, da sind wir gut 3 Monate, knapp 3 Monate mit unterwegs halt, und ich denke, es wird gelingen, um so einen Blick eben auf das zu werfen, was eben Propheten sind. Und das möchte ich nochmal sagen, das ist mein Wunsch so, dass wir aus jeder Stunde so ein bisschen sowas, ich sag mal, so einen Lerneffekt mitnehmen, wo wir sagen, okay, das macht einen Propheten aus, das macht einen Propheten aus, dass wir dann hinterher mit so 10 unterschiedlichen Blickwinkeln sagen können, oh, das ist entscheidend für einen Propheten halt, indem wir lernen an dem, was uns über zentrale Propheten in der Bibel gesagt werden. Nicht ich erzähle jetzt so mit 5 Sätzen die Definition, was ein Prophet ist, das werde ich ganz zum Schluss machen halt, aber das ist so der Aufbau, der so inhaltlich drin ist. Ein anderes, was ich vielleicht noch sagen möchte zu dieser Bibelstunde, wenn wir das betrachten, dann nicht nur vor dem Hintergrund zu sagen, ja, wir gucken mal, was ist im Alten Bund gewesen, wie haben da die Propheten gelebt, sondern es soll immer wieder in den Stunden auch gehen um die Vollendung des Prophetenamtes. Das ist ja zu einem Ende gekommen in Christus Jesus. Wir wissen, dass der Herr diese 3 Ämter hat, also dass er König ist, dass er Priester ist, dass er Prophet ist. Und mit seinem Königtum, mit seinem Priesterdienst und mit seinem Prophetenamt hat das einen Abschluss gefunden. Und das soll auch immer wieder so ein Blick sein, einfach zu sehen auf das, was auf Jesus läuft. Das ist auch etwas, was diese Einheit so ein Stück weit inhaltlich einfach dann nochmal durchgängig bis zur letzten Stunde auch begleiten wird. Das nochmal zu der Übersicht, so wie ich es geplant habe. Ja, heute wollen wir einen Blick auf die Berufung werfen. Wir haben gerade schon die Berufungsgeschichte des Samuel betrachtet, und ich will einfach nochmal ganz allgemein etwas sagen zum Thema Berufung, jetzt mal nicht speziell auf die Propheten, aber natürlich auch auf die, das gilt für sie auch, aber das können wir auch für alle anderen berufenen Männer und Frauen der Bibel übertragen. Wir können es sogar dann übertragen auf das, was für uns als Berufung gilt, wenn wir einfach Berufung annehmen. Also Propheten, das ist ganz wichtig, sind berufen. Was heißt berufen? Also wenn wir auf die Worte gucken, die dort im Hebräischen respektive im Griechischen geschrieben sind, ist das einmal im Hebräischen das Wort kara und im Griechischen ekkalein, und beides bedeutet so viel wie herausgerufen. Kommt übrigens auch das Wort Gemeinde her, also die Kirche. Ekklesia, ekkaleso, ekkaleo heißt herausgerufen. Wir als Gemeinde sind eine herausgerufene, die Kirche ist eine herausgerufene, nichts anderes ist sie. Und herausgerufen sind wir einmal zum Dienst. Also das macht ja auch bei den Propheten das aus. Er ist zu einem Dienst gerufen, zum Dienst am Wort, aber eben auch zum Dienst an dem Volk. Und das ist auch eine Gemeinde. Die Gemeinde ist berufen, ist herausgerufen aus dieser Welt zum Dienst am Wort und ist gerufen zum Dienst am Volk. Und das ist auch jeder Dienst, auch mein Dienst als Pastor. Ich bin herausgerufen, ich bin nicht Jurist, Arzt, Müllwagenfahrer, Friseur oder Koch geworden. Ich bin herausgerufen aus so einem normalen irdischen Beruf zu einer anderen Berufung, zu sagen, eben dem Wort zu dienen, und zwar zu dienen an dem Volk. Das ist meine Berufung. Also ich komme heute Abend meiner Berufung nach. Ich werde natürlich auch bezahlt von der Kirche für das, was ich tue, aber das ist nur nebensächlich. Meine Berufung ist eben das, Dienst zu tun. Und das ist eben auch das, was die Propheten haben. Aber nicht nur zum Dienst, wir sind auch zur Wahrheit berufen. Also die Propheten sind zur Wahrheit berufen. Das wird auch noch ein Thema werden in den nächsten Stunden halt. Gegen die Lüge, die die falschen Propheten sagen, sind sie berufen zur Wahrheit. Und wenn wir wissen, Jesus Christus ist die Wahrheit, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben halt, ist das auch für uns wichtig zu sagen, wir sind berufen zu einer anderen Wahrheit, nicht zu den Wahrheiten dieser Welt, zu irgendwelchen politischen, gesundheitlichen oder sonstigen Ideologien, sondern zu der einen Wahrheit, die ein Mensch ist, nämlich Jesus Christus halt. Zu ihm sind wir berufen, zum Herrn letztlich auch, zu sagen, damit als Ganzes. Also das ist, wozu wir berufen sind. Dazu sind die Propheten gerufen und dazu sind auch die Pastoren, sind jeder, der Gott dient, berufen. Wer beruft? Es ist immer Gott, der selber beruft. Das ist ganz wichtig. Er ist derjenige, der beruft. Immer eine Frage auch, ich kriege immer wieder E-Mails, Anrufe, Leute, die fragen, ja, ich will gerne Pfarrer werden, was muss ich denn machen? Da geht es dann direkt schon darum, welche Bibelschule, welche Universität, wie sieht denn das aus, was raten Sie denn eher, wie gesagt, Bibelschule oder doch dann auf die Universität gehen? Und ich sage dann immer wieder, also prüfen Sie erstmal Ihre Berufung. Und die Berufung besteht aus zwei Teilen. Die besteht aus, wir nennen das so theologisch, die Vocatio externa und interna halt. Also die innere Berufung ist das, dass Gott selber zu mir gesprochen hat, so wie das bei dem Samuel passiert ist, dass Samuel klar hört, ich bin hier berufen. Und das zweite ist eben die Berufung, dass eben Brüder hingekommen sind, haben gesagt, das und das ist dein Job zu machen, dass eine Gemeinde das bestätigt. Beides gehört zusammen, muss beides passen. Und wenn beides zusammengehört, dann kann ich in einen Dienst treten. Das ist immer ganz wichtig auch, dass diese Bestätigung des Rufes Gottes durch die Gemeinde, durch die Brüder halt wichtig sind, damit man nicht irgendwelchen Fantastereien dann aufsitzt zu sagen, sondern so wie das auch in der Bibel dann geübt worden ist halt, dass entsprechend bei der, sehen wir bei Saul, als er zum König wird, das Volk bestätigt die Berufung, bei den Aposteln halt, der Apostel, der nachgewählt wird, bei den Diakonen halt immer wieder die Bestätigung durch die Gemeinde, dass es getragen wird, das ist etwas ganz Wichtiges halt. Aber es ist der, der beruft, immer der lebendige Gott, der aber durch seine Gemeinde entsprechend die Berufung bestätigt halt. Das ist ganz wichtig für jeden Dienst, den man tut, zu sagen halt, ich stehe tatsächlich A, im Auftrage des lebendigen Gottes und B, ich bin durch Gemeinde oder ich bin durch Brüder oder ich bin durch einen vorgesetzten Geistlichen zu diesem Dienst berufen. Nichts machen aus, also wenn wir mit dem Nachbarn sprechen, müssen wir nicht beim Pastor anrufen, müssen sagen, darf ich jetzt mit dem reden, da wissen wir, das komme ich auch gleich zur allgemeinen Berufung. Aber wenn ich beispielsweise denke, ich müsste jetzt Abendmahl feiern, das mache ich jetzt einfach mal, oder ich muss jetzt eine Taufe vollführen, ihr lasst die Finger von. Die Leute wissen gar nicht, was sie tun, wie auch in die Brocken um die Ohren fliegen, wenn man, ich sag mal, in den geistlichen Krieg hineinsteigt, ohne die Absicherung im Gebet in Gemeinde, die das mitträgt halt. Ne? Das sind Dinge, die führen zu den Katastrophen. Also das ist ganz, ganz schwierig halt. Wichtig für den Dienst, den ich mache, A, Berufung durch den Herrn, B, Berufung durch die Brüder, Berufung durch die Gemeinde. Wozu beruft Gott? Es gibt einmal die allgemeinen Aufgaben, zu denen Gott beruft, aber es gibt auch spezielle Aufgaben, zu denen er beruft. Und niemand muss sich grämen, wenn er keinen speziellen Dienst hat, weil die allgemeinen Aufgaben, zu denen wir allen berufen sind, die wir Glieder am Leib Christi sind, schon insgesamt so viel und umfänglich sind, dass man dem schon gar nicht nachkommt. Also allgemeine Aufgaben sind zum Beispiel unverbrüchlicher Glaube. Also Gott ruft uns auf, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir Schafe seiner Weide sind, unverbrüchlicher Glaube. Er ruft uns auf zur Mission. Wir sollen missionieren, Taufbefehl, Missionsbefehl. Wir haben ja am Sonntag auch eine Taufe gehabt, haben wir nochmal gehört im Gottesdienst, gilt allen. Er beruft uns zur Heiligung, er beruft uns zur Heiligung halt. Also das sind Dinge, die zu allen Zeiten für alle Christen gleichsam gelten. Müssen wir alle machen, unsere Berufung. Aber neben dieser allgemeinen Aufgabe gibt es halt spezielle Aufgaben halt, wo wir gerufen sind, einen speziellen Dienst zu tun, den nur wir zu tun haben. Am Sonntag hatten wir diesen speziellen Dienst von dem Jeremia, kauft den Gürtel, buddelt den am Euphrat ein. Spezieller Dienst hat nur der zu machen. Und so hat jeder von uns unter Umständen auch spezielle Dienste zu tun. Also mein spezieller Dienst ist, Pastor hier in Martini zu sein. Für Zeit und Stunde ist der begrenzt. Gott weiß es. Ich weiß, wann es losgegangen ist. Wann es aufhört, weiß ich nicht. Das weiß der Herr alleine halt. Das ist mein Dienst. Und irgendwann, so der Herr nicht wiederkommt, wird es hier jemanden anderen geben, der diesen Dienst übernimmt. Aber für euch, die heute Morgen, heute Abend hier sitzt, ist es nicht eure Berufung. Aber ihr habt andere Berufungen. Ihr habt vielleicht die Berufung, in der Gemeinde, dass ich irgendwas zu reparieren, irgendwas zu kochen, im Vorstand mitzuarbeiten, was immer euer Dienst ist, das zu machen. In eurer Nachbarschaft hat euch der Herr jemanden vor die Füße gelegt und ihr habt den Dienst dort zu tun. Das ist euer Dienst, für niemand anderen. Ihr seid da berufen, eurer Nachbarin Zeuge Jesu Christi zu sein oder diakonisch tätig zu werden an ihr. Das sind spezielle Berufungen. Und wenn ihr merkt, hier ist der Ruf an mich ergangen, das habe ich zu tun, machen. Das ist ganz wichtig, zur Verfügung stellen. Wir haben das eben bei Samuel gehört, zu sagen, also der fängt jetzt nicht an, über Rahmenbedingungen zu diskutieren. Der sagt hier, sprich, dein Knecht hört. Also nochmal im Sinne hören von nicht nur akustisch wahrnehmen, sondern sag, was Sache ist, ich werde es ausführen, ich will gehorsam sein halt. Wodurch beruft Gott? Die Bibel erzählt uns da Unterschiedliches, also es ist immer klar, dass Gott immer durchs Wort beruft, immer über das Wort. Das werdet ihr auch merken, dass also eine Berufung halt auch wie hier bei Samuel, es ist Gott, der selber anspricht. Berufung, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir eine Predigt hören, wir merken, wir hören die Berufung halt. Ne? Und Gott spricht durch sein Wort zu seinen Nachfolgern. Aber das wird dann auch immer wieder vertieft durch Menschen, dass uns Dinge klarer werden. Das wird ja hier auch in der Berufungsgeschichte von Samuel erzählt halt. Er kann diesen Anruf Gottes erst nicht selbst verstehen und es ist ein anderer nötig, der ihm das erklärt, wie er das anzunehmen hat, wie er das einfach zu begreifen hat. Also meine Berufung zum lebendigen Glauben, jetzt nicht ins Pfarramt, war auch so ein Ding halt. Also ich hatte auf so einer Freizeit jetzt mehrere Tage Verkündigung, Wort Gottes gehört, habe das alles auch so ein Stück weit wahrgenommen, aber so richtig verstanden, dass es mit mir zu tun hatte, noch nicht. Bis dann der Freizeitleiter zu mir kommt und mir nochmal sagt, ja Mensch, wie sieht es denn aus, wenn du daran vorbeigehst, mir das nochmal detailliert erklärt. Ich sage, was muss ich machen, das musst du machen, ich mache das und der Heilige Geist kommt. Also das braucht es auch immer wieder bei einer Berufung eben, dass neben dem Wort auch nochmal ein anderer Mensch da ist, der einen unterstützend da so ein, ja, aufs Pferd setzt, der einem nochmal eine Klarheit gibt zu sagen, das musst du machen. Also Calvin, als der seine Berufung bekommt halt, der wird konfrontiert mit dem Wort Gottes, ist tief drin halt, aber der hat keine Lust in Genf da Pastor zu sein. Und dann diskutiert er da mit dem Farrell und der sagt er dem auch, nee, also ich habe da überhaupt gar keine Lust, also ich will lieber Bücher schreiben und so. Und dann gibt es da knallhart die Ansage von dem Farrell und sagt er, und wenn du hier nicht bleibst und deiner Berufung nachkommst, dann verfluche ich im Namen des lebendigen Gottes deinen ganzen Drecksdienst, den du machst. So hat er mit dem gesprochen halt. Und hat Calvin so einen Schiss halt, dass er sagt, nee, dann bleibe ich lieber doch hier. Also das ist so, also das war so Geburtshilfe, ich sag mit dem Vorhammer. Aber auch jemand wie Calvin, der nur wirklich kein Dummer gewesen ist halt, aber der musste, um seinen Weg zu erkennen, wirklich dann manchmal auch quasi einen genau vor die 12 bekommen halt. Also da sind manchmal Menschen dabei, die einem dann dabei mithelfen. Aber nicht immer braucht es das. Also bei Mose geht es auch ganz direkt halt, ne? Also das erzählt die Bibel, dass man einfach da eine große Klarheit hat. Auch das ist bei manchen Menschen so, die lesen im Wort und da bricht es einfach durch, da muss man nicht einen anderen Menschen dabei haben. Manchmal, so sagt es die Bibel, passieren auch Visionen und Träume. Da muss man sagen, auch heute passiert das noch, wenn wir so Berichte momentan hören aus dem Iran und sowas alles. Aber da muss man wissen, ganz vorsichtig und immer am Wort verifizieren halt, nicht zu sagen, da zu gucken. Da gibt es wirklich Bekehrungsgeschichten, wo Jesus wirklich Menschen auch erscheint halt. Aber nochmal, Träume und Visionen kann auch der Widersacher missbrauchen und einen auch in falsche Richtung führen. Und so etwas muss immer, wie gesagt, verifiziert werden am Wort. Und eine letzte Frage noch halt zu dieser kleinen katechetischen Ausführung zum Thema Berufung halt. Wozu beruft Gott mich? Wozu ruft er mich? Es sind so drei Dinge. Er ruft mich ins Leben, beruft mich in meine Existenz. Das ist ja auch etwas zu sagen halt, der mich ruft. So heißt es im Römerbrief, von dem Nichtsein in das Sein. Es ist auch ein Ruf. Du sollst leben. Also die Eizelle meiner Mutter und die Spermazelle meines Vaters, das ist nicht das, was mir das Leben gegeben hat, sondern der Ruf des lebendigen Gottes. Mich einfach, Olaf Latzel, zum Leben zu schaffen. Auch das ist eine Berufung. Ich darf leben. Und dann am Ende des Lebens wird er mich natürlich auch abberufen. Ja, so sagen wir das ja auch so ganz klar. Abberufen in die Ewigkeit. Ich lebe so lange in dieser Welt, solange der Herr mir einen Tag mehr gibt. Und wenn der sagt, morgen ist dann letzter Tag, wird er mich abberufen. Auch das ist dann eine Abberufung. Dann ist nämlich Dienstende für mich, Lebensende, wenn er das Ende setzt. Und in dieser Zwischenzeit, also zwischen dem Zeitpunkt, wo er mich ins Leben gerufen hat und dem Zeitpunkt, wo er mich dann abberufen wird, in der Zeit bin ich gerufen zum Dienst, zu all den allgemeinen Diensten, aber natürlich auch zu all den speziellen Diensten. Und so kann ich auch mein ganzes Leben verstehen als ein Ruf Gottes, eine Berufung Gottes. Wir haben ja unser Leben aus der Hand Gottes bekommen und er wird es eines Tages auch wieder zu sich zurücknehmen halt. Insofern ist unser ganzes Leben, wenn man das ganz groß sieht, auch eine Berufung. Das gilt es natürlich auch für alle Propheten. Die sind ja nicht anders als ich oder ihr auch zu sagen. Auch sie sind ins Leben gerufen worden halt. Das ist übrigens dann das ganz Interessante bei Jeremia beispielsweise, wenn er den Tag seiner Geburt verflucht. Das ist so eine ganz furchtbare Stelle in Jeremia 20. Ich verfluche den Mann, der dann die Kanzschaft brachte, mein Vater, die ist ein Sohn geboren. Ich verfluche den Tag meiner Geburt halt zu sagen. Der setzt nämlich genau daran an, dass er nicht nur sagt, mein Dienst ist schwer, nein, meine ganze Existenz ist furchtbar. Also weil er eben so leidet unter der Last zu sagen, geht er damit in Clinch halt. Aber macht aber trotzdem deutlich, die Berufung besteht schon darin zu sagen, dass ich Leben habe, dass ich leben darf. Schon allein das ist eben Ruf, das ist Berufung. Und wie gesagt, eben auch dann der Moment, wenn wir aus dieser Welt scheiden. Das ist zum Beispiel bei Paulus interessant, bei Philipper 1. Der hat ja auch keinen Spaß in dem Moment, wo er einen Philipperbrief schreibt. Der ist ja vermutlich in Ephesus im Gefängnis halt. Dem geht es nicht richtig gut. Der kriegt Druck von den Brüdern, die verstehen ihn nicht und so alles. Und dann sagt er es auch deutlich, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr zu leben. Ich möchte rausscheiden. aber vermutlich ist es besser, wenn ich noch hier bleibe. Und das muss der Herr letztlich entscheiden, egal wie er es macht, letztlich auch da wieder zu sehen. Wissend, Berufung hat auch was mit Sterben zu tun, nämlich das ist die Abberufung, das ist dann Ende, finales Ende letztlich unserer Dienstzeit. Ja, dann möchte ich euch den Samuel oder ihn noch mal ein bisschen näher bringen, bevor wir dann noch mal einen Bibeltext betrachten. Das werde ich jede Stunde jetzt machen, dass ich so einen Steckbrief mitbringe. Das ist auch so ein bisschen Sinn und Zweck, dass wir so ein paar Propheten noch mal vor Augen haben. Und bei dem Vorstellen der Propheten möchte ich euch so ein bisschen auch gleichzeitig so ein bisschen auch dann immer wieder so in das Zeitgeschehen mit hineinnehmen. Wir werden jetzt mal so diese 5 Jahrhunderte auch mit diesem Betrachten der Propheten abdecken, was da auch so alles geschichtlich passiert ist. Samuel, über den wissen wir sehr viel, nicht über alle Propheten wissen wir sehr viel, aber über ihn wissen wir relativ viel. Wir wissen von seinem Vater, wir wissen von seiner Mutter, Mutter Hannah, der Vater Elkanah. Wir wissen, diese Geburtsgeschichte wird ausführlich erzählt, auch hier wieder die unfruchtbare Frau, die Hannah, die kein Kind kriegt, da die Penina, die dann sie verachtet, die Nebenfrau, und dann kriegt sie ihn doch geschenkt halt. Deshalb Samuel heißt auch so viel erhört von Gott. Hannah selber heißt übersetzt so viel wie Gnade, wie Gunst halt, die Gott geschenkt hat, und etwas ganz Wunderbares, und die eben ihren Sohn, den einen Sohn, den erbetenen Sohn, Gott weiht. Der wird als ganz kleines Kind eben schon Priester. Sie weiß, er ist von Gott, und sie gibt ihn an Gott zurück. Es gibt diesen wunderbaren Psalm von der Hannah, also ganz toll, die Geburtsgeschichte sehr ausführlich berichtet eben hier von Samuel. Er stammt aus Rama, das ist in Ephraim, nördlich von Jerusalem, und er lebte etwa um 150 vor Christus. Das ist eine sehr spannende Zeit, da ist eine Menge passiert in dieser Zeit, und das wird auch in seinem Leben und auch in seinem Dienst deutlich, denn es ist eine absolute Umbruchszeit. Es ist eine Zeit, die geprägt ist einmal von einem Machtvakuum. Wenn ihr so die Karte vor Augen habt vom vorderen Orient, Israel ist ja ein Mini-Land. Ihr müsst das einfach nochmal gucken. Wenn man dagegen Saudi-Arabien, die arabische Halbinsel, riesengroß, auch der Sinai, wenn du da runter, musst du mal runterscrollen auf Google Maps, bis, ach, da ist Israel, so klein. Ne? Und dann Ägypten und Mesopotamien daneben, riesengroße Blöcke. Und das sind eigentlich in den Jahrhunderten zuvor auch die beherrschenden Mächte gewesen. Einmal die Ägypter, das wissen wir, wie die Israeliten in Ägypten waren, die waren sehr lange sehr stark. Dann gab es die Hethiter, die sehr, sehr stark gewesen sind, so in Mesopotamien. Aber in dieser Zeit, wo Samuel lebt, sind diese Großreiche zerbrochen. Da gibt es zwar immer noch einen Pharao, da gibt es auch in Mesopotamien Herrscher, aber die sind zum Teil sehr zerstritten. Und das gibt Israel die Möglichkeit zu wachsen. Zu dem Zeitpunkt, wo Samuel lebt, ist Israel noch nicht als staatliches Gebilde so ausgeprägt. Sie haben zwar das Land erobert, aber in der Eroberung unter Josua kommt es zu großen Konflikten mit den Kanaanitern, vor allen Dingen aber auch mit den Philistern. Das ist auch das große Problem, was Samuel während seiner Zeit hat, die große Philisternot, die Erzfeinde Israels, immer wieder der Kampf, das wird so schlimm, wir haben gerade gelesen bei der Berufung, er schläft noch im Zeltheiligtum neben der Lade. In 1. Samuel 7 wird dann berichtet, wie die Lade geklaut wird von den Philistern. Die nehmen die mit. Die Israeliten haben keine Chance, sich zu wehren halt. Die nehmen die mit, stellen die in den Tempel ihres Gottes Dagon mit furchtbaren Folgen halt für diesen Götzen, dem da der Kopf abfällt und so. Aber die leiden. Die Israeliten sind nicht selbstständig, sie sind geknechtet zu diesem Zeitpunkt halt. Die Philister haben so 5 Städte rausgebildet, Gaza, Askalon, Astod, Gat, Ekron, da wo heute der Gazastreifen ist tatsächlich, da waren die beheimatet halt, und die haben die Israeliten unterdrückt halt. Also das ist also ganz schwieriges Kämpfen gegeneinander, das geht mal hin und her, und das zieht sich dann auch von Samuel und auch schon davor, dann auch über Saul, der von den Philistern getötet wird, bis zu David, der diesen Kampf führt und schließlich die Philister letztlich auch besiegt. Das ist übrigens auch jetzt nicht nur irgendwie eine Geschichte der Bibel, sondern wir wissen aus der Historie halt tatsächlich, dass es eben um dieses Jahr 1200, 1100 vor Christus diese großen Wanderungsbewegungen gegeben hat. Also einmal die dorische Wanderung, dann die aramäische Wanderung. Die aramäische Wanderung ist eben der Zug der Israeliten aus Ägypten. Und auf der anderen Seite die dorische Wanderung, das ist das eben, was mit den Philistern, die kommen ja von Kreta runter, passiert. Die Seevölker, so wie sie in der Bibel heißen halt. Wir wissen das aus der Ilias und aus der Odyssee halt von Homer, diese großen Wanderungsbewegungen, die da stattfinden. Und in diesem Kontext steht eben Samuel, und er ist Chef der Israeliten, der 12 Stämme, die aber noch nicht so richtiges Staatengebilde rausgebildet haben. Sie haben zwar Land eingenommen, aber da sind die Philister, die sind viel stärker. Und er, Samuel, hat so eine Mehrfachfunktion inne. Er ist natürlich Prophet. Damit ist er ganz Mann Gottes, der das Wort Gottes ausrichtet. Er ist aber auch Priester. Er ist ja hier in der Ausbildung bei Eli. Er lernt den Job des Priesters hier. Also sein Vater Elkanah war auch Levit, er ist also dazu auch berechtigt halt. Er lernt den Job des Priesters, das vollzieht er auch. Er bringt, wenn man gleich die Geschichte liest, auch die Opfer da. Das ist das, was er dann federführend macht. Aber er ist auch Richter. Also da fällt bei ihm ganz vieles zusammen. Prophet, Priester, Richter. Und was das heißt Richter, wir wissen das aus dem Buch der Richter, da kennen wir Gideon, Simson, die großen Richter halt, die kleinen Richter. Und der Richterjob, so nenne ich das mal, das Richteramt, das können wir nicht ganz umreißen, was es ist. Ist es sehr stark militärisch geprägt, ist es sehr stark geistlich geprägt, ist es sehr stark tatsächlich von der juristischen Seite geprägt, denn er hat Recht gesprochen, also das hat er auf alle Fälle gemacht. Er ist durch Israel gereist, durch die 12 Stammesgebiete, hat dort Recht gesprochen, also ganz einfach normale Dinge geklärt. Das ist ja das, woran sein Eli scheitert, weil seine Söhne korrupt sind halt. Na, die sprechen eben nicht recht nach der Bibel, sondern suchen nach eigenem Vorteil. Samuel hat auch Söhne, die kriegen das auch nicht hin, die sind ebenfalls korrupt halt. Die führen das nicht in geistlicher, richtiger Weise aus. Und deshalb kommt es bei ihm zu einem Übergang bei Samuel. Er ist der letzte Richter und er muss, obwohl er das nicht möchte, muss er das Königtum einführen. Das ist ein großer Schritt in der Geschichte Israels. Das ist ein großer Spannungsbogen, auch beschrieben, 1. Samuel 7, 1. Samuel 8, halt zu sagen, wie dann das Volk aufbegehrt und sagt, Samuel, du bist alt geworden, du hast einen guten Job gemacht, aber deine Söhne, das sind verdorbene Leute halt, die kriegen das nicht hin. Und wir brauchen jetzt einen König, so wie alle Völker einen König haben, so wie die Philister Könige haben, wir alle um uns herum, sonst gehen wir unter, wir brauchen einen König. Und Samuel ist noch komplett verhaftet darin zu sagen, nein, Jahwe ist unser König. Und das macht Gott auch deutlich, sagt hier, die lehnen mich ab, nicht dich. Das ist der Fehlschritt, den sie jetzt tun, aber wenn sie ihn tun, lass ihn gehen und du musst ihn machen. Es ist der Wahn dann auch, wird eine lange Rede von ihm gehalten, wie furchtbar das alles wird, was die Könige euch antun, was das der falsche Schritt ist. Und obwohl er das politisch ablehnt, kommt er dem Drängen des Volkes nach, weil Gott es so sagt. Und er ist der, der der letzte Richter ist und muss den ersten König einführen. Er salbt Saul zum König und dann, als Saul Mist baut, als er nicht gehorsam ist halt, eben nicht hört auf das, was Gott sagt, salbt er David zum König. Also da wird die ganz starke Rolle, die Samuel dort innehatte, deutlich. Und da ist die Frage, diese Salbungshandlung, ist das jetzt Funktion des Priesters, ist das jetzt Funktion des Richters noch so ein bisschen, ist das jetzt die Funktion des Propheten, das kann man nicht auseinander dividieren, es ist Auftrag des lebendigen Gottes, der kommt und er ist diese Übergangsgestalt, der etwas Altes als Letztes repräsentiert, er ist der Letzte der Richter und macht gleichzeitig das Neue möglich und nötig und bringt es auf den Weg, obwohl er es gar nicht will, also das ist etwas ganz Besonderes. Samuel, das wird dann noch berichtet, das ist ganz spannend von seinem Leben, also als er gestirbt, da beerdigen sie in Rama, das wird erwähnt, 1. Samuel 25. Und dann kommt eine Geschichte, die hat in seinem Leben halt, also nochmal eine Besonderheit in der Bibel, wo ganz tief okkulte Praktiken an seiner Person deutlich werden. Das ist die Geschichte, die Sie alle kennen, von der Totenbeschwörerin in Endor, die Hexe in Endor, wo Saul am Ende ist, weil die Philister ihn, er kommt nicht mehr weiter und er weiß sich keine Hilfe, Samuel ist nicht mehr da. Samuel, er ist ja eigentlich jetzt König, ne? Er ist ja das neue System, aber der alte Richter ist weg, der den gesalbt hat, da wo er immer Rat bekommen hat, auch wenn er schwierig war. Und dann weiß er sich keinen anderen Rat, obwohl er alle Totenbeschwörer hat verbrennen lassen, hat sie bekämpft, da sagt er in seiner Not, ich muss Samuel sprechen. Ich muss ihn sprechen, egal was es kostet. Ich komme hier nicht weiter, ich bin weltlich so verzweifelt. Ich muss Samuel sprechen. Geht dann nach Endor und die Hexe holt ihn hoch. Unfassbare Szene in der Bibel. Also das ist so eine der ganz besonderen Geschichten. Ich habe auch schon mal darüber gesprochen. Eine ganz tolle Geschichte, auch eine ganz furchtbare, auch eine ganz tolle Geschichte halt zu sagen. Und dann kommt die super Verfluchung halt zu sagen mit all dem Ende, was dann Samuel auch einen Tag später dann erlebt halt mit all den Dingen, die er dann sehen muss halt. Das ist also nochmal so was ganz Eigenes über sein Leben. Eine ganz besondere Setzung. Er, Samuel, der zu diesem Zeitpunkt im Totenreich ist, auch nochmal was ganz Wichtiges, noch nicht, ich sag mal, im himmlischen Jerusalem, das kommt erst mit der Auferstehung Jesu halt, aber ein ganz besonderes Ende seines Lebens. Das so mit einigen Spiegelstrichen so das Leben dieses großen Propheten, der aber neben seinem Prophetenamt, das werden wir dann später nicht mehr so finden, halt, dann sind es wirklich nur noch Propheten, die haben dann keine staatliche Funktion, die haben dann auch dann nicht eine starke priesterliche Funktion. Das ist bei Samuel noch anders, der wirklich alles in sich vereint, eben Richter, Priester und eben Prophet. Und dann wollen wir noch einen Blick auf seinen Dienst werfen. Das ist genau die Geschichte, eben wo das Volk einen König begehrt. Und das möchte ich uns einmal vorlesen. 1. Samuel 7. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zum Herrn und dient ihm allein, so wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliter von sich die Baal und Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel in Mizpa, dass ich für euch zum Herrn bete. Und sie kamen zusammen in Mizpa und schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort: Wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Israeliten zu Mizpa. Als aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpa, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es dem Herrn, ein Brandopfer als Ganzopfer, und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tag und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpa und jagten den Philister nach und schlugen sie bis unterhalb von Bet-Kar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Schen und nannte ihn eben Eser und sprach: Bis hierhin hat uns der Herr geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Auch eroberte Israel die Städte zurück, die die Philister ihnen genommen hatten, von Ekron bis Gat samt ihrer Gebiete. Die errettete Israel aus der Hand der Philister. Und Israel hatte Frieden mit den Amoritern, Samuel aber richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel und Gilga und Mizpa. Und wenn er Israel an all diesen Orten gerichtet hatte, kam er wieder nach Rama, denn da war sein Haus, und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Ich möchte mit euch noch eben einen Blick auf seinen Dienst als Prophet, aber eben auch als Richter und eben auch als Priester werfen. Das Erste, was er tut, das ist hier, was wir lesen, das Ausrichten auf den Herrn. Und wir lesen das im Vers 3: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und Astarte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Also das ist Thema der gesamten alttestamentlichen Prophetie im Prinzip. Richtet euer Herz ganz auf den Herrn aus und dient ihm allein. Ich habe am Sonntag her gepredigt über Jeremia und habe im letzten Punkt gesprochen über die Unvereinbarkeit des Dienstes. Was darf man im Dienst nicht machen? Nun, man darf im Dienst für den lebendigen Gott nicht fremden Göttern dienen. Davon muss Israel immer wieder weggerufen werden. Und das haben sie immer wieder gemacht. Immer wieder dieser Ruf, Ausrichtung auf den Herrn allein. Die Ingeltungbringung letztlich des ersten Gebotes halt. Ausrichtung auf den Herrn. Das ist der Prophetendienst, nicht nur bei Samuel hier. Das ist bei allen Propheten, werden wir genau das finden, immer wieder. Und zwar nicht nur kapitelweise, bücherweise wird davon berichtet: Kommt zum Herrn, richtet euch auf zum Herrn. Übrigens, wenn Sie aufmerksam den Gottesdiensten folgen, wenn wir bei uns in der Liturgie, die ist ja relativ vorgegeben halt, mit dem Beichtgebet, dann ist das, was ich sehr, sehr häufig bete bei dem Beichtgebet: Herr, nimm unseren Sinn weg von dem, wo wir auf uns gucken, auf unsere Angst, auf unser Leben, auf unsere Gesundheit, auf unser Geld, und richte uns auf dich hin. Und ich bitte Gott um Vergebung dafür, dass wir falsch geguckt haben. Und wenn ich das so spreche und die Leute denken, ja, das hat er ja schon mal gesagt, das hat er schon mal gesagt, halt so nach dem Motto, dann nicht, weil mir nicht was anderes einfallen würde, aber ich fange nicht an, für die Fußballergebnisse von Werder Bremen, für gutes Wetter oder sonst was zu beten, sondern das ist das Entscheidende, zu sagen, dass die Gemeinde Gottes, dass das Volk Gottes ausgerichtet bleibt auf den Herrn. Und das ist die prophetische Aufgabe, das ist die verkündigende Aufgabe, zu sagen, das zu sagen, auf den Herrn auszurichten halt. Zweite, was Samuel hier tut in seinem Dienst: Er ruft zur Umkehr. Er ruft nicht nur dazu auf, eben das Herz auszurichten auf den lebendigen Gott, sondern er sagt auch hier so, tut von euch die fremden Götter und die Astarten. Tut es von euch. Umkehr zu Gott, das heißt nicht nur Hinwendung zum lebendigen Gott, das ist das eine, das war der erste Punkt, sondern auch Abkehr von dem Falschen. Und dazu rufen die Propheten immer wieder auf. Wir hatten jetzt ja Ende des letzten Jahres so eine Einheit zum Thema Buße, weil die Adventszeit eine Bußzeit ist und wir hatten so verschiedene Bußdinge gehabt halt. Ich glaube, 6 Stunden haben wir dazu gemacht, wo ich auch mal versucht habe, deutlich zu machen, Buße ist so wichtig. Da haben wir über die Psalme gesprochen, über das auch, was bei Jona war mit diesen Dingen halt, aber auch im Neuen Testament. Aber das ist das auch die Botschaft der Propheten. Alle Propheten sind Bußprediger, die aufrufen zur Buße. Eben lasst das Falsche, wendet euch Gott zu und lasst die falschen Götter. Das ist das ganz Wichtige. Und da müssen wir auch immer wieder uns einfach dran orientieren, an diesen prophetischen Dingen halt, dass wir immer wieder auch gucken halt, was sind denn die falschen Dinge in unserem Leben, von denen wir zu lassen haben. Das eine ist ja die Ausrichtung auf den Herrn, dass wir ihn suchen von ganzem Herzen, aber dass wir auch das andere lassen. Das ist ja das alte Wort Luthers, nicht da, wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Und dann müssen wir wieder gucken, wo hängen wir denn auch unser Herz dran? Wo sind wir denn gerufen, loszulassen von dem Falschen und uns hinzuwenden zum lebendigen Gott? Ein drittes, was Samuel als Prophet tut, er schreit zum Herrn. Da kommt das Volk, die haben jetzt wirklich verstanden, es geht nicht mehr anders, wir haben gesündigt, wir kommen nicht mehr weiter und wir mit unseren Gebeten ist das eine, aber du als der Prophet, schrei für uns, lass nicht ab zu schreien zu dem Herrn. Und dann heißt es, und er opferte es und schrie zum Herrn für Israel und der Herr erhörte ihn. Also dieses Schreien meint so die Ganzheitlichkeit, nicht so ein bisschen. Also wir beten alles, gib mir das, tu dieses und jenes und auch noch bitte vergib mir meine Schuld. Sondern ein Schrei heißt ja, jetzt bin ich mit meinen Gedanken, mit meiner Konzentration nur bei dem einen halt. Also wenn, was weiß ich, wir irgendwie sehen, da rollt das Auto auf uns zu, nicht, dann schreien wir, hallo, furchtbar und alles nicht zusammen, bremsen. Aber wissen, das ist jetzt, da ist alles da, der Schrei, der macht deutlich, hier bin ich mit ganzer Kraft dabei. Und das ist die Aufgabe des Propheten, fürs Volk auch in die Bresche zu treten und zu schreien. Und das ist ja das, was Jesus auch für uns tut. Ich sage immer wieder, dieses Prophetenamt, auch das Priesteramt, schreit zum Herrn, als er am Kreuz schreit. Das ist ja nicht so ein bisschen nette Konversation mit dem Vater, sondern in den Schmerzen, das wissen wir auch, wenn wir Schmerzen haben, dann schreien wir so ein ganzes Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dieser Schrei des lebendigen Gottes halt, es ist vollbracht, all dieses zu sagen, das ist die tiefste Tiefe dessen, was priesterlicher und prophetischer Dienst angeht. Und das finden wir immer wieder auch in der Bibel, dass eben die Männer Gottes schreien halt, also dass sie in Ganzheitlichkeit dabei sind und dass, so wie wir sagen, ja also es ist gute Erziehung für unsere Kinder halt, also nicht lauter als 80 dB sprechen halt, schreien wollen wir nicht untereinander und sowas halt, aber ich sage immer, in einer wirklich existenziell gelebten Frömmigkeit vor Gott, wo wir wirklich für andere einstehen, die in Not sind, da muss diese Ganzheitlichkeit schreien zum lebendigen Gott. Das ist etwas, was immer wieder passiert. Bartimäus, der schreit zum Herrn, der weiß um seine, der braucht, Herr, erbarme dich. Da sagen sie alle, Klappe halten, das ist hier nicht opportun, was du hier machst. Und dann heißt es in der Bibel so wunderbar, und der schrie noch viel, viel mehr. Ja, und dann holt Gott ihn einfach nicht. Der schreit zum lebendigen Gott. Das ist der Vater, der da in der Verzweiflung mit seinem Kind ist, halt zu sagen, halt nicht, hilf mir doch bitte. Und Jesus sagt zu ihm, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Zugleich aber schrie der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der checkt sofort, worum es geht. Ja, Glaube ist das, aber ich bin so ein schwacher Kandidat. Hilf meinem Unglauben, dieser Schrei halt zu sagen. Das ist ganz wichtig. Bei Joel, da wird es dann gesagt, versammelt die Ältesten, alle Bewohner, dass sie schreien zum Herrn. Also das ist etwas ganz Wichtiges halt. Und das ist eben auch die Aufgabe der Propheten, in dieser Ganzheitlichkeit vor den Herrn zu treten, für seine Leute einzutreten halt. So wie Jesus am Kreuz für uns eingetreten ist, auch das Aufgabe eines Pastors für die Gemeinde, für die ihm anvertrauten Menschen zum Herrn zu schreien. Nicht so ein bisschen Fürbitte zu tun, sondern in der Ganzheitlichkeit sich dahin zu geben. Aber auch für uns als Christen wirklich für die Brüder und Schwestern einzutreten im Schrei zu dem lebendigen Gott. Viertes, was er tut in seinem prophetischen Dienst, er erinnert an die Taten des Herrn. So heißt es hier im Vers 12, da nahm Samuel einen Staunen und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Shen und nannte ihn Eben-Eser. Eben-Eser heißt eben, bis hier hat uns Gott geholfen. Und da stellt er diesen Stein auf, um daran zu erinnern, was Gott Großes getan hat, weil Das Volk ist vergesslich. Heute noch hilft Gott ihnen gewaltig und morgen haben sie schon gar keine Ahnung mehr, was dieser Jahwe getan hat. Heute noch versorgt uns mit allem, was wir brauchen, morgen sind wir schon wieder am Schrein. Und da ist das Volk Israel nicht anders als wir. Also wir haben so viel Großes mit Gott erlebt, in so viel Not hat er uns geholfen. Und doch ist es immer wieder so, so häufig Gott schon bei uns gewesen ist für das Problem von morgen, denken wir immer wieder noch, oh, wei, wei, da hat dieser Gott also nichts drauf und dann haben wir wieder Angst und lassen uns vom Teufel ins Boxhorn jagen halt. Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder erinnert werden an die Taten des Herrn. Das ist prophetischer Dienst. An das zu denken, was Gott getan hat. Das ist auch letztlich Dienst eines Pastors von der Kanzel, der erzählt von dem, was war in Christus Jesus. Der erzählt von dem, wie der helfende Gott bei seinem Volk gewesen ist, wie er war, wie er ist und wie er sein wird. Also ich habe hier einen Kanzelgruß, der nicht ganz an Offenbarung 1 angelehnt ist, sondern eben auch das aufnimmt, was Paulus immer wieder sagt. Ich kriege immer wieder so E-Mails, die schreiben, Herr Latzel, aber bei aller tollen Verkündigung, aber den Kanzelgruß, den haben sie nicht so richtig drauf, der ist nicht ganz zitiert, der ist auch nicht ganz an Offenbarung 1 angelehnt, da sind mehrere Bibelstellen. Da sage ich, Gnade sei mit ihm von dem, der da war, der da ist und der da sein wird. Und das ist genau letztlich auch ein Erinnern, dass so wie er an uns geholfen hat, so wird er auch in Zukunft sein. Und das wird hier deutlich gemacht, zu sagen, das braucht das Volk immer wieder, dass es das hört. Und das ist der prophetische Dienst. Guckt auf diesen Gott. So, was er euch getan hat, so wird er es zukünftig auch tun. Und vertraut dem endlich und denkt daran. Auch wenn wir ein Kirchenjahr haben, ist das ja letztlich nichts anderes als ein Stück, ich sag mal, Erinnerungskultur. Wenn wir Ostern haben, wenn wir Weihnachten haben, wenn wir Pfingsten haben, an die Taten Gottes zu denken, die er für uns gemacht hat, damit wir uns darin festigen, dass wir darin unsere Zukunft gestalten. Wir denken zurück, wir haben eine Vergangenheit, wir haben eine Geschichte als Christen halt, wir erinnern uns an das, was Gott getan hat für sein Volk, aber auch für uns und mit diesem Wissen gehen wir getrost nach vorne. Und das ist Aufgabe des Propheten, daran zu erinnern. Ja, und ein fünftes und letztes, er bringt das Opfer für den Herrn. Also in Rama baut er seinen Altar, aber er bringt auch das Lamm hier, das Milchlamm zum Opfer, als Brandopfer, als Ganzopfer halt, zu sagen, das war sein Dienst als Prophet, aber natürlich auch als Priester. Das ist das, was natürlich dann in Christus Jesus in Absolutheit zur Vollendung kommt, zu sagen, wirklich auch das Opfer als Zentrales für seinen Dienst. Das war für ihn so, dass eben in dem alten Bund natürlich das Opfer zentral war im Tempel, und damals gibt es ja noch keinen Tempel, gibt es die Stiftshütte, die verschiedenen Orte, wo geopfert wird halt. Das kriegen wir später eben in Christus am Kreuz, und das ist auch die heutige Aufgabe aller Verkündigung, das zum Zentrum von allem zu machen. Das Opfer Jesu Christi, darauf zu verweisen halt. Das ist auch hier Zentrum dieser Geschichte halt. Er bringt das Opfer, er opfert Gott dafür, er schreit nicht nur, er erinnert nicht nur, sondern er bringt auch das Opfer. Und das ist eben auch zentral im Dienst des Propheten, eben auf dieses Hinweis zum Opfer, dass der Opferkult in rechter Weise getan wird, dass der Tempeldienst in Ordnung ist. Da werden wir auch noch drüber reden, wenn dann der Tempeldienst vom Volk halt missbraucht wurde halt. Aber das steht eben hier im Zentrum auch des Dienstes Samuels, das Opfer. Ja, das so viel zu dem Dienst, auf den wir von Samuel hier einen Blick geworfen haben. Auch diese Dinge, die hier zentral sind in dieser Geschichte, die werden wir bei den anderen Propheten in unterschiedlicher Weise auch dort wiederfinden. Ich mache hier einen Punkt und möchte gerne noch mit euch und Ihnen zusammen beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns in den Männern und Frauen der Bibel so wunderbare Vorbilder geschenkt hast und dass wir jetzt in Besonderheit lernen dürfen an den Propheten. Danke für das, was du uns heute Abend in und an dem Samuel geschenkt hast, Herr. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass du das, was du uns gezeigt hast, Herr, dass wir das auch befolgen, Herr, dass wir das umsetzen, Herr, dass wir das nicht nur als theologische Richtigkeit stehen lassen, sondern dass wir auch Täter des Wortes sind, indem wir dem auch gehorsam sind und dem nachgehen, was wir gehört und verstanden haben. Möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, für jeden Einzelnen, der uns zugeschaltet ist, um dein Segen, dein Mitgehen, dein Behüten, dein Bewahren. Du weißt um diejenigen, die in einer schweren Zeit stehen, du weißt um diejenigen, die im Krankenhaus sind, diejenigen, die trauernd sind, Herr, du weißt um diejenigen, die Probleme haben am Arbeitsplatz oder in der Beziehung. Für jeden Einzelnen möchte ich dich bitten um dein Mitgehen, dein Behüten und dein Bewahren. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden, in und mit dem Gebet, Herr, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.